HR2 Kultur. Der Tag.
Heute mit Uwe Bernd. Guten Abend.
Bienvenue à Brüssel. Willkommen in Brüssel.
Hier können Sie auch bei einem seriösen Arzt in die Behandlungspraxis kommen und Sie stellen fest, alle Wände sind voll mit Original-Comic-Zeichnungen.
Es gibt in Belgien über 1000 Biersorten. Wenn man alle probieren möchte, bräuchte man über 3 Jahre.
Wir müssen was tun, um den niederländischsprachigen Charakter unserer Gemeinden zu erhalten.
In Flandern lernen die Kinder vor allem erst einmal Flamen zu sein. Hier in Wallonien haben die Menschen eher eine Bindung zu ihrer Stadt. Aber vor allem ist man Belgier und denkt belgisch.
Ich glaube, die Belgier essen so viele Muscheln wie sonst keine Nation auf der ganzen Welt. Das ist Teil der belgischen Kultur.
Jede Unstimmigkeit zwischen den Flamen und den Wallonen findet spätestens in der Frittenbude ihr Ende.
Weil ich der Meinung bin, dass Belgien auch Kultur hat und die Fritten gehören halt zur Kultur damit. Und ich finde, die Belgier machen die besten Fritten.
Für unsere heutige Weltreise müssen wir gar nicht weit reisen. Von Hessen aus ist man mit dem Zug in 3 Stunden in Brüssel, also schneller als in Berlin. Und doch merkt man schon bei der Ankunft, dass man da in einer anderen Kultur ist. Das zweisprachige Brüssel ist eine sehr internationale Stadt, Sitz der Europäischen Union und der NATO. Fährt man dann weiter nach Norden, ist man im flämischen Teil Belgiens. Der Süden ist französischsprachig und ganz im Osten lebt die deutschsprachige Minderheit. Also ein sehr vielschichtiges Land, in dem die Regionalparlamente so selbstbewusst sind, dass man durchaus auch die Frage stellen kann, wozu man denn überhaupt noch eine nationale Regierung braucht. Schließlich hat man ja auch ein recht beliebtes Königshaus, das in allen Landesteilen respektiert wird. Wir reden heute ausführlich mit unserem HR-Korrespondenten in Brüssel über sein Leben und sein Arbeiten in dieser spannenden Stadt. Und da wir die Sendung ja natürlich auch genießen wollen, beginnen wir mit etwas, das uns gleich das Wasser im Munde zusammenlaufen lässt, wenn wir nur daran denken. Was mag das wohl sein? Nicht die Fritten, nein, nein, die belgische Schokolade natürlich.
Es gibt ein Sprichwort, das Peggy van Lierde äußerst passend findet. 9 von 10 Leuten, erzählt sie lächelnd, mögen Schokolade und der 10. lügt.
Il y a une phrase qui dit que 9 personnes sur 10 aiment le chocolat, la 10e ment.
Peggy van Lierde beschäftigt sich viel mit der beliebten Süßigkeit, ist sie doch die Direktorin des Brüsseler Schokoladenmuseums in der Innenstadt. In den zahlreichen Gassen rund um den prächtigen Grand Place kommen Einheimische und Touristen kaum an Schokolade vorbei. Die Auswahl ist groß, egal ob kleinere Produzenten oder international bekannte Hersteller. Viele haben hier ein Geschäft.
Ich vergötter die Schokolade in Belgien, weil sie halt einen besonderen Geschmack hat. Sie hebt sich sehr deutlich ab von deutscher Schokolade. Und das ist mehr ein höherer Reinheitsgrad. Ob der nun stimmt, weiß ich nicht, aber man schmeckt es heraus.
Das schmeckt einfach nach purer Schokolade.
Dass es so ein bisschen einen traditionelleren Geschmack hat. Also nicht so sehr süß, nicht so zuckrig.
Belgien ist neben Pommes, Bier und Waffeln berühmt für seine Schokolade. Peggy van Lierde erklärt, warum das so ist. Geschichtlich bedeutend ist die Tatsache, dass die Praline, ein Stück gefüllte Schokolade, in Belgien, in Brüssel erfunden wurde, von Jean Neuhaus im Jahr 1912. Und dann sei da ja noch die Art und Weise, wie die belgische Schokolade hergestellt werde. Denn die Schokoladiers würden die Kakaobohne besonders fein mahlen und dann sorgfältig verarbeiten. Das ist die Spezialität der belgischen Schokolade, dass die Paste so lange weiterverarbeitet wird, bis sie vollkommen cremig wird und man keine kleinen Körner mehr im Mund spürt. Man rühmt sich in Belgien auch für die gute Qualität der Kakaobohne und dass die Hersteller 100% Kakaobutter verwenden. Zwar erlaubt eine europäische Richtlinie, 5% durch andere Fette wie Palmöl zu ersetzen, es sei aber belgischer Konsens, dass in echter belgischer Schokolade genau diese Fette draußen bleiben, versichert Expertin Peggy van Lierde. Sie sagt aber auch, das bedeutet nicht, dass alles, was man in Belgien findet, nur 100% Kakaobutter enthält. Da muss man also immer sehr auf die Inhaltsstoffe schauen. Tatsächlich gibt es auch in Belgien deutliche Qualitätsunterschiede. Und über eines ärgert sich einer der bekanntesten Brüsseler Schokolatier, Pierre Marcolini. Hersteller im Ausland könnten mit wenigen Zutaten aus Belgien Schokolade produzieren und diese dann als belgisch verkaufen. Selbst wenn sie sich nicht an die Standards hielten. Dagegen gäbe es kein Gesetz. Es gibt Chocolatiers, die die Schokoladenpaste, also den Überzug, bei großen Produzenten kaufen und diese dann zu Riegeln oder Pralinen weiterverarbeiten. Pierre Marcolini gehört nicht dazu. Von der Auswahl der Kakaobohne bis zum fertigen Produkt macht er alles selbst. Bean to Bar nennt sich dieser Trend. Das alles hat natürlich seinen Preis, auch bei Pierre Marcolini. Doch die so hergestellte Schokolade ist für ihn auch kein Massen-, sondern ein Luxusprodukt. Eins, das man abends mit Freunden probiere und dann einen Glücksmoment erlebe.
Vous installez le soir avec des amis. Vous faites une dégustation et c'est juste un moment de bonheur.
Auch andere Chocolatiers in Belgien haben sich dem Trend angeschlossen. Welche Schokolade die beste ist, das ist am Ende aber einzig und allein eine Geschmacksfrage.
Astrid Corral über die legendäre belgische Schokolade. Das Schokoladenmuseum in Brüssel ist schon mal auf jeden Fall einen Besuch wert. Alexander Göbel ist seit einem Jahr unser Korrespondent in Brüssel. Ich weiß nicht, ob er das Angebot wegen der Schokolade angenommen hat, aber er wird uns viel über sein Leben und sein Arbeiten dort erzählen. Namen nach Brüssel.
Schönen guten Abend.
Da schließt sich irgendwie ein Kreis, denn vorher waren Sie ja Korrespondent für das nördliche Afrika. Sie haben auch schon Reportagen aus der Elfenbeinküste gemacht, wo ja die Kakaobohne angebaut wird. Also Sie können es wirklich vergleichen. Wo schmeckt sie besser? In Afrika vor Ort oder jetzt bei Ihnen in Belgien?
Tja, also in Afrika, genauer gesagt jetzt im Herkunftsland der Kakaofrucht, im wichtigsten Herstellerland der Kakaobohne für den Weltmarkt in der Côte d'Ivoire, der Elfenbeinküste, da gibt's eigentlich so gut wie keine Schokolade. Also zumindest wird sie nicht in großem Stil industriell hergestellt. Das ist wirklich bitter. Das ist eben ein Rohstoff, der anderswo, sprich in Europa, verfeinert, zur Schokolade konchiert wird, wie wir gerade gehört haben. Da können die Ivorer sie dann auch teuer wieder zurückkaufen, als Schokolade verarbeitet. Ich habe natürlich da auch in den Plantagen, auch tief in den Wäldern, auch die Menschen gefragt, habt ihr denn schon mal Schokolade gegessen? Aber ich habe keinen einzigen Menschen getroffen, der diese Frage mit Ja beantworten konnte. Also eben zu teuer oder schlicht nicht zu kaufen, höchstens in den großen Städten, wo eben auch viel Geld ist, wo viele Experts sind aus der ganzen Welt. Und ja, es gibt Schokoladenhersteller in Abidjan zum Beispiel. Da gibt es Menschen, die Geld haben, die eben auch dann ihr Wissen weitergeben. Aber man kann sagen, es gibt eigentlich keine ivorische Schokolade sozusagen. Und vielleicht, ja, ich bin so ein bisschen auch der Kakaobohne aus Westafrika bis ins Zentrum der EU nachgereist. Das ist eben auch ein Aspekt auch von EU und von Handelspolitik. Hier kommt man dann an diesem Endprodukt, an diesem Leckeren gar nicht vorbei. Die Stadt ist sozusagen voller Hüftgold. Das ist aber auch Nervennahrung, muss man sagen, für das, was hier so jeden Tag los ist in diesem europäischen Irrsinn. Und es gibt ja dieses Sprichwort, wenn sich Beamte oder auch Kolleginnen und Kollegen hier treffen, seit wie vielen Kilos bist du schon hier? Und ich bin sicher, diese Frage bezieht sich auch auf die belgische Schokolade. Ich möchte die jetzt mal lieber nicht beantworten.
Also Sie sind ausgerechnet in einer Zeit in Brüssel Korrespondent geworden, in der es ja nun bei der EU an allen Ecken und Enden brennt. Die Flüchtlingskrise schwelt ungelöst, die Klimakrise gerät irgendwie in Vergessenheit. In Osteuropa macht sich eine sehr EU-kritische Stimmung breit. Der Brexit ist immer noch nicht geregelt. Also wenn es in den nächsten Wochen kein Abkommen mit London gibt, dann haben wir im kommenden Jahr zwei ökonomische Katastrophen gleichzeitig, die Corona-Folgen und den ungeregelten Brexit. Das ist schon eine ganze Menge. Was ist denn da gerade für eine Stimmung in Brüssel? Haben Sie so das Gefühl, hier geht gerade was unter?
Also ich habe auf jeden Fall zumindest den Eindruck, dass es hier um das große Ganze geht momentan. Das ist tatsächlich eine Multikrise. Es ist nicht die erste in der Europäischen Union, wenn wir jetzt auch mal an die Finanzkrise denken, 2008, 2009. Aber es gibt eben so viele Baustellen momentan, dass man sich wirklich denkt, dass es wird einem bewusst, gerade auch im Gespräch mit erfahrenen EU-Parlamentarierinnen, Parlamentariern, mit Kolleginnen und Kollegen, dass diese Idee Europa in Gefahr ist und dass sie nur überleben kann, wenn es Solidarität gibt. Das hören wir auch jeden Tag hier von der Kommission. Eigentlich ja ein ziemlich abgewetzter Begriff und dass der unbedingt wieder mit Inhalt gefüllt werden müsse, weil es um die Frage geht, was will die EU eigentlich sein? Also was will die EU nach Corona sein? Wie geht's weiter mit diesem ganz besonderen politischen Gebilde, was es ja nirgendwo sonst auf der Welt so gibt, in dieser eben schwersten Krise Europas seit dem Zweiten Weltkrieg? Auch das ist ein großes Geschütz verbal, was da rausgeholt wird. Das ist aber keine Rhetorik. Also ich bin da immer vorsichtig mit solchen dramatischen Begriffen und frage mich da auch immer, ja, geht's nicht eine Nummer kleiner? Aber hier geht's wirklich darum, auch die Weichen zu stellen für eine EU, die ja eben idealerweise nach Corona, nach dem Brexit noch gestärkt hervorgehen soll. Und das ist eine Herausforderung, die ja jetzt natürlich auch die deutsche Ratspräsidentschaft trifft. Rechtsstaatlichkeit, ein Riesenthema noch. Wie geht man mit jemandem wie dem ungarischen Ministerpräsident Orbán um, der ja die Corona-Pandemie auch eiskalt genutzt hat, um mit dem Ausnahmezustand zu regieren, auch die Demokratie auszuhebeln. Außenpolitisch, wie geht man mit den USA um, die ja keine Anstalten machen mehr zu führen in der Welt, zumindest nicht mit diesem Präsidenten. Zum anderen gibt es auch China, das dieses Vakuum nutzt und auch gerne füllt, aber eben auch Interessen hat, Stichwort auch Hongkong. Also es gibt eine ganze Latte von Fragen momentan, auch Migration habe ich noch gar nicht erwähnt, also Asyl und Migration, ein riesiges Thema für die EU, das, die ganzen Dramen im Mittelmeer, das sind riesige Baustellen und ja, die fallen jetzt sozusagen auch der deutschen Ratspräsidentschaft vor die Füße.
Und wie geht man damit um? Also eigentlich wird ja in Brüssel ganz gerne gelästert über die deutschen Streber. Jetzt ist Deutschland der Ratspräsident und jetzt, wie gehen Sie damit um?
Ja, also viele sagen hier, das ist ein großes Glück, dass Deutschland jetzt den Ratsvorsitz hat mit einer Kanzlerin, die das ja schon mal gemacht hat, auch ganz erfolgreich und auch entsprechende Erfahrungen und auch Know-how mitbringt für diese extrem dicken Bretter, die auf EU-Bühne gebohrt werden müssen, vor allem eben jetzt beim Haushalt. Der muss ja für 7 Jahre festgezurrt werden, inklusive diesem milliardenschweren Corona-Rettungsfonds mit allem, was dazugehört, Green Deal, Digitalisierung und so weiter. Und ja, ich bin wirklich beeindruckt, da eilt der Kanzlerin schon sowas voraus wie ein Heilsversprechen. Auf jeden Fall kann sie sozusagen jetzt frei aufspielen, sagen auch viele Kolleginnen und Kollegen hier. Viele Politikerinnen und Politiker schätzen sie auch und sagen, wenn es Deutschland jetzt nicht schafft, wer denn sonst? Aber klar, die Erwartungen sind riesig. Die Latte hängt extrem hoch, so hoch, dass der deutsche Botschafter bei der EU hier schon gesagt hat, ja, wir können da eigentlich nur entspannt unten drunter durchlaufen.
Und das alles auch noch unter Corona-Bedingungen. Also das heißt ja auch in Brüssel findet das meiste per Videokonferenz statt, hochkomplizierte Verhandlungen. 27 verschiedene Positionen müssen irgendwie unter einen Hut gebracht werden. Leidet das politische Handwerk unter diesen Bedingungen?
Ja, auf jeden Fall. Also rein technisch schon. Es gab ja lange Zeit hier während dieser Lockdown-Phase eigentlich keine Vertraulichkeit mehr. Bei diesen ganzen Videocalls, diesen Konferenzen gab es keine 100% Hacker oder abhörsichere Netzwerke. Es gab wegen Corona auch so gut wie keine Dolmetscher, auch ein wichtiger Punkt. Viele Ministerinnen und Minister, die mussten dann in ihrem manchmal je nach Mitgliedsland auch eher schwachen Englisch da gerade brechen, sich irgendwie verständigen. Und verhandlungstaktisch hat die EU da auf jeden Fall sehr gelitten, denn in diesem digitalen Raum gibt es zwar digitale Hinterzimmer, aber dann sehen auch die anderen, wer da gerade mit wem im privaten Chat sozusagen unterwegs ist. Also das geht so alles nicht. Deswegen gibt es jetzt auch immer mehr physische Treffen. Zum Beispiel dieser bevorstehende Sondergipfel der Staats- und Regierungschefs, der findet mit echten Menschen sozusagen statt, weil anders kann man auch nicht über Billionen Euro verhandeln. Da muss man sich in die Augen schauen. Vielleicht auch mal eine Zigarette rauchen, Kaffee trinken. Da muss es auch diese sogenannten Beichtstuhlgespräche geben. Nachts, da knüpft sich dann der Ratspräsident Charles Michel dann den einen oder die andere einzeln vor. Aber das ist eben dann EU. Also dieses mühsame Fortwursteln, wie es auch schon mal genannt wurde, dieses Aushandeln von Kompromissen. Und in die Richtung geht es jetzt wieder. Ich bin eigentlich auch ganz erleichtert. Natürlich auch mit allen Abstandsregeln. Und ja, ich gehe mal von aus, auch literweise Desinfektionsgels auf allen Tischen.
Alexander Göbel, bis hierhin vielen Dank. Wir reden gleich weiter. Wie immer wollen wir uns auch literarisch unserem heutigen Reiseziel näher. Aus dem Buch Europa erleben haben wir eine Stadtbeschreibung gefunden von Kuhn Peters.
Petit Paris nennt man Brüssel in einem freundlich gestimmten Augenblick. Dites, nous sommes à Paris? Mais non, c'est Bruxelles. Partons donc. Was ist dieses Vaterland anders als eine verlorene Medaille, ein Tedeum in der Kirche? Für die Franzosen sind Belgier Idioten, dumme Belgier für die Niederländer. Champion de la dérision, c'est quand de Belge. Es ist die Hauptstadt eines unmöglichen Landes. Dieses Land schrumpft und zerfällt. Es ist dem Untergang geweiht. Brüssel ist auch nicht zu übersehen. Die Vorstädte, das Ballungsgebiet, die Region Brüssel-Hauptstadt. Es ist lächerlich. Ein Fünfeck mit 19 Gemeinden. Es ist eine Stadt voller Dörfer. Hier wuchert die Administration, eilen die Sekretärinnen herum, plappern die Übersetzer von Europa in den verschiedensten Sprachen. In dieser Stadt trachtet man danach, das Unvereinbare zu vereinen. Trait d'Union, Stadt der Synthese, größter gemeinsamer Teiler. Brüssel ist die Hauptstadt, in der alle Eisenbahnlinien und Autobahnen mythisch miteinander verschmelzen. Jeden Morgen verschluckt diese Stadt Hunderttausende und lässt sie abends müde zurückkehren. Arbeiten, arbeiten. Toujours ce boulot. Dies ist die Transitstadt, die Rein- und Rausgehstadt. Dies ist die Stadt der einen Nacht. Denn so manchen Besucher greift sie noch eben bei seiner Jacke und bläst ihm hinterhältige Lustgefühle ins Ohr. Rosa Neon und kleine Zimmer. Dies ist eine Stadt, die an nichts glaubt. Tout est permis. Und morgen gibt es ja wieder etwas anderes.
Eine Stadt, die an nichts glaubt, sagt der Belgier Koen Peters mit seinem Blick auf Brüssel. Wir hören gleich noch mehr von ihm. An der Schokolade haben wir schon gesehen, dass Belgien eine lange Kolonialgeschichte hat und die holt das Land gerade ein. Was hat das Schicksal des Afroamerikaners George Floyd mit dem belgischen Königshaus zu tun? Eigentlich natürlich gar nichts, sollte man meinen. Aber die aktuelle Black Lives Matters Bewegung ist eben auch in Belgien angekommen. Und das sieht man sofort, wenn man in Brüssel vor der Statue des ehemaligen Königs Leopold II. Steht. Alexander Göbel war dort.
Vor dem Königspalast in Brüssel sitzt Belgiens ehemaliger König Leopold II. Noch hoch zu Ross, in Bronze gegossen. Der 14-jährige Noah blickt wie gebannt auf die riesige Statue. Sie erinnert an den Mann, der nie selbst im Kongo war, aber ab Ende des 19. Jahrhunderts den sogenannten Kongo-Freistaat in seinem Privatbesitz ausbeuten und mit unvorstellbaren Gräueln überziehen ließ, um seine Untertanen zur Lieferung von immer mehr Kautschuk und Elfenbein zu zwingen. Dieser Mann hat mehr als 10 Millionen Menschen auf dem Gewissen. Er hat vielen von ihnen Hände abhacken lassen. Unter seinem Regime wurden Babys Arme abgerissen. Dörfer wurden angezündet. Es wurde geraubt und geplündert. Alles nur, damit er sich persönlich bereichern konnte. Statuen, die ihn zeigen, sind respektlos gegenüber den Toten und ihren Nachfahren. Ich finde, dieser Mann sollte für seine Taten nicht auch noch geehrt werden. Noah ist in Belgien geboren, als Sohn kongolesischer Eltern. Der Tod von George Floyd, die Bewegung Black Lives Matter in den USA, all das hat ihn inspiriert, über Belgiens Kolonialzeit nachzulesen. Noah hat eine Petition gestartet und fordert, die Reiterstatue muss weg. Und auch alle anderen Denkmäler und Straßenschilder, die in ganz Belgien Leopold II. Und weiteren kolonialen Profiteuren gewidmet sind. Gia Abrassard, die belgisch-kongolesische Leiterin des Kulturzentrums Café Congo in Anderlecht, hält es für überfällig, dass solche Statuen verschwinden. Denn sie seien Stein und Bronze gewordene Symbole für das große, blutige Trauma. An dieser Reiterstatue ist eine Tafel angebracht. Dort steht, dass das Kupfer und das Zinn für die Figur ein Geschenk der Union Minière du Haut-Katanga waren. Das ist der Beweis für die Zwangsarbeit der lokalen Bevölkerung. Aus der Minenunion ist inzwischen der belgische Metallkonzern Umicore geworden und der wiederum ist einer der Hauptsponsoren des Afrika-Museums in Tervuren, in dem der koloniale Geist weiterlebt. So viele Menschen haben sich am Kongo bereichert. Und da kann es um nichts anderes gehen, als um finanzielle Entschädigung. Belgien muss für all die Verbrechen zur Kasse gebeten werden, früher oder später. Gia Abrassard geht es aber nicht nur ums Geld, sondern um Gerechtigkeit, um tiefgreifende Aufarbeitung. Die Wahrheitskommission, die die Regierung einberufen will, sei dafür ein gutes Signal, findet die Kulturaktivistin. Aber eine solche Kommission müsse auch entsprechend divers besetzt sein. Die koloniale Vergangenheit dürfe nicht länger versteckt und verfälscht werden, sondern müsse sich zum Beispiel endlich in belgischen Schulbüchern wiederfinden, und zwar schonungslos. Was wir brauchen, ist nichts weniger als eine kollektive und generationenübergreifende Erinnerungstherapie. Denken Sie an eine Familienaufstellung. Nur, dass die Familie hier ganz Belgien ist, das sich seiner kolonialen Vergangenheit stellen muss. In dieser komplizierten Familie sind es bislang vor allem Menschen wie der kleine Noah, die den Anfang machen, mit einem lauten Nein zu den verhassten Leopold-Statuen. Mehr als 80.000 Menschen haben Noahs Antrag inzwischen unterschrieben. Zum 60. Jahrestag der Unabhängigkeit des Kongo will er sie an die belgische Regierung übergeben. Noahs Mutter ist sehr stolz.
Ich denke, es ist eine gute Sache.
Noah hat etwas Wichtiges angestoßen. Er ist sich seiner Wurzeln bewusst. Wir kommen aus dem Kongo, unsere Hautfarbe ist schwarz, Rassismus ist unser Alltag. Und diese Statuen repräsentieren uns nicht. Mit seiner Aktion hat mein Sohn ein mutiges Zeichen der Hoffnung gesetzt. Wenn er mit 14 so weit denken kann, gibt es für niemanden einen Vorwand, das nicht auch zu tun.
Ein 14-Jähriger startet eine Petition gegen die Statuen, mit denen König Leopold II. Verehrt wird. Also die Black Lives Matters-Bewegung hat auch in Belgien ihre Wirkung. Alexander Göbel in Brüssel, was liest man denn so in den belgischen Schulbüchern über die Kolonialzeit?
Ja, also definitiv zu wenig über die koloniale Verantwortung und auch zu wenig über die, oder zumindest zu wenig Differenziertes über die Rolle von Leopold II. Viele Belgier, die reden sich ihren Roi Bâtisseur, diesen Baumeisterkönig, immer noch schön. Das ist also der Mann, der über diesen sogenannten Kongo-Freistaat geherrscht hat, grausamste Art und Weise. Aber dass sie so reden, wundert auch nicht, weil es im Geschichtsunterricht immer noch unverändert heißt, dass Leopold II. Im Kongo-Becken Spitäler errichtet habe, er habe Eisenbahnschienen verlegt, die Eingeborenen zivilisiert, ich sage das jetzt mal ausdrücklich mit Anführungszeichen, und von diesen ganzen Arbeitssklaven, denen man Hände und Füße abgeschnitten hat, wenn sie ihre Quote für Kautschuk nicht erfüllt haben, davon erfahren Schulkinder in Belgien erstmal nichts, wenn sie eben nicht danach fragen. Genauso wenig über diesen ja doch inhärenten Rassismus, den es in dieser Gesellschaft gibt, wie in vielen anderen Gesellschaften auch, die auch eine koloniale Vergangenheit haben. Pierre Compagnie, das ist der Vater übrigens von Vincent Compagnie, das ist einer der berühmtesten Innenverteidiger, glaube ich, bei Manchester City in der Premier League. Also jedenfalls Pierre Compagnie, der ist schon über 70, im Kongo geboren, ist der erste schwarze Bürgermeister in Belgien. Und der sagt, dass der Kampf gegen Rassismus eine Frage ist von Erziehung, von Bildung. Da ist einiges im Argen und erfordert. Wir müssen als Belgierinnen und Belgier dringend einen Weg finden, um ja die Geisteshaltung der Menschen zu verändern. Das fängt früh an. Da ist Noah ja momentan noch ein wirklich leuchtendes Beispiel für viele, viele Kinder in seinem Alter.
Wie verhält sich denn in dieser Situation der amtierende König Philipp?
Also Philipp, das ist ganz interessant, er hat sein Bedauern ausgedrückt. Das ist für hiesige Verhältnisse schon spektakulär. In einem Brief aus dem Königshaus, aus Anlass eben auch des 60. Jahrestags der Unabhängigkeit des Kongo oder der Demokratischen Republik Kongo, bedauert König Philipp Gräueltaten, die unter Leopold II. Begangen wurden. Das ist wörtlich wirklich tiefstes Bedauern über die Wunden der Vergangenheit. Und er spricht vom Schmerz, der heute durch die immer noch allzu gegenwärtigen Diskriminierungen in unseren Gesellschaften erneuert wird. Und das ist wirklich beeindruckend, dass sich ein König überhaupt mal zu den ehemaligen Kolonien geäußert hat. Und das hat es so bisher eben noch nicht gegeben in Belgien.
Aber Bedauern ist das eine, es ist keine offizielle Entschuldigung des Königs. Das hätte doch viel größeres Gewicht. Warum kommt sowas nicht?
Ja, also für eine Entschuldigung heißt es zumindest in belgischen Medien, sei es womöglich zu früh.
Zu früh?
Ich mich frage, ja, nach 60 Jahren, warum es okay. Da noch irgendwie, worauf man da eigentlich noch warten will. Und das zeigt so ein bisschen auch, also dieses Argument ist ein bisschen vorgeschoben, denn eine solche Entschuldigung kann eben teuer werden. Stichwort Entschädigungszahlungen, da soll ja diese Wahrheits- und Versöhnungskommission, wenn sie denn ins Leben gerufen wird, entsprechend auch besetzt ist, dann auch klären, wie hoch diese Zahlungen sein sollen, für wen, zum Beispiel auch für kongolesische Kämpfer in der Zeit des Zweiten Weltkriegs, die ja Belgien auch genutzt hat. Aber so eine Entschuldigung kann wirklich teuer werden. Stichwort Reparation. Das ist ja schon ein ziemlicher Eiertanz, den zum Beispiel auch die Bundesrepublik vollführt gegenüber den Herero und Nama im heutigen Namibia. Deutsch-Südwest war ja eine Kolonie auch der Deutschen und sozusagen die Deutschen waren ja verantwortlich für den ersten Völkermord des 20. Jahrhunderts. Da brauchen wir jetzt nicht unbedingt auf die Belgier zu zeigen, aber das ist ein extrem heißes Eisen hier in Belgien.
Und diese Wahrheitskommission, warum wurde die bis heute nicht eingerichtet? Andere Kolonialstaaten haben das ja gemacht.
Ja, also die soll kommen. Es hat momentan natürlich auch, also Belgien ist einfach noch nicht so weit, glaube ich, dass man sich da einfach klar positioniert hat. Da müssen ganz viele, es hängt auch mit der Politik in diesem Land zu tun, ganz viele verschiedene Interessengruppen an einen Tisch kommen. Man muss auch schauen, wo holt man da zum Beispiel auch die belgo-kongolesische Intelligenz hier ab, die ganzen Künstler, die hier auch schon lange Lobbyarbeit dafür machen, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an den Universitäten, LGBTQ-Gruppen, also alle Stakeholder, alle Interessenten, die da teilhaben wollen an so einem Diskurs, müssen da zusammenkommen. Das dauert und es braucht auch den entsprechenden Willen auch dieser Regierung. Und letzten Endes stellt man sich da mit diesem, sagen wir mal, politischen Patt, in dem Belgien sich ja eingerichtet hat über viele Jahre, so ein bisschen momentan selbst ein Bein, was das Thema Aufarbeitung der Geschichte angeht.
Und wenn man ehrlich ist, muss man natürlich auch sagen, die Schönheit Brüssels, die repräsentativen Bauten, die hat das Land ja auch Leopold dem Zweiten zu verdanken. Ohne den geraubten Reichtum aus der Kolonialzeit hätte man die Prachtbauten nicht errichten können, die man sich heute noch freut, oder?
Ja, absolut. Also das ist auch das, was natürlich, so also Stichwort Roi Bâtisseur, also der König der Baukunst, der Mann, der auch dafür gesorgt hat, dass Brüssel eben ja so repräsentativ, so herrschaftlich aussieht. Wenn man sich alleine das heutige Afrika-Museum, das frühere Kolonialmuseum anschaut in Tervuren, ein bisschen außerhalb im Osten von Brüssel, das ist ja ein herrschaftlicher Bau, der ja nur dazu gedacht war, auch um den Reichtum dieser Kolonie auch darzustellen. Und das ist einfach auch unfassbar. Man ist schon auch extrem stolz darauf, dass man ein Mini-Land ist, muss man ja sagen, aber dass sich so zeigen kann, wie es sich heute zeigt. Und insofern ist es wirklich auch ein sehr schmerzhaftes Thema für viele Belgierinnen und Belgier, wenn sie denn eben ehrlich auch zu sich selbst sind.
Kommen wir zurück zu der Stadtbeschreibung des belgischen Autors Koen Peters, Jahrgang 1959. Der beklagt eben den Wandel in seiner Stadt Brüssel. Die Schönheit aus den alten Zeiten, die verschwindet mehr und mehr.
Ach, meine liebe schmutzige Stadt. Alles, was schön ist, muss weg. Hier schlug eine Bombe ein. Die Häuser wurden niedergeknüppelt. Dein Verputz bröckelt in grauen Plättchen herunter. Deine Dachfirste liegen bloß. Aus den Fenstern ragen hölzerne Stellagen heraus, bewachsen mit Bäumen und Farn. Es schwebt immobiles Geld. Wohlan, hier 20 glänzende Türme, Tiefgaragen und eine Galerie mit Geschäften, die man besucht, um gesehen zu werden. Brüssel ist ein Dschungel, eine besetzte Stadt. Brüssel ist, was sich zufällig gemeinsam auf dem Chirurgentisch befindet. Diese Stadt wird immer wieder aufs Neue aufgeschnitten, frech neu geordnet und dann mit Beton wieder zugenäht. So geschieht es. Raumplaner sitzen an runden Tischen. Mit Karton und Leim bauen sie Modelle. Rehabilitation, Renovation, Implantation. Gib Acht auf ihre Wohnmaschinen mit Rädern, die Menschen zermahlen, und ihre Terrassen mit Aussicht auf die Sterne und den Wind. Sie verurteilen die Stadt zum Untergang. Die Gebäude zittern auf ihren Fundamenten, die Mauern spalten sich, schwanken und fallen auseinander. Du drehst dich mal eben um, und die Stadt ist verändert. Diese Stadt ist unser Selbstporträt. Du erkennst dich selbst nicht mehr in diesem Pähle-Mähle, diesem Durcheinander.
Der Tag auf Weltreise. Heute sind wir in Brüssel. Und jetzt kümmern wir uns mal um die Kulturszene der Stadt. Die ist sehr vielfältig und vor allem bunt. Denn Comics haben zum Beispiel in Belgien ja ein viel höheres Ansehen als bei uns in Deutschland. Alexander Göbel hat für uns mal das Comic-Museum in Brüssel besucht.
Drei blau-weiße Schlümpfe bilden das Empfangskomitee. Lucky Luke lächelt lebensgroß von seinem Pferd Jolly Jumper herunter. Tim und Struppi, Professor Beanlein und Captain Haddock tragen orangefarbene Raumanzüge mit gläsernen Helmen. Ihre rot-weiß karierte Rakete in der Eingangshalle ist startklar zur Mondfahrt. Mitten in Brüssel, an der Rue des Sables, sind Belgiens Comichelden zu Hause. Als Figuren, aber vor allem als Zeichnungen. Für eine Reise in diese Welt der Fantasie ist die 20-jährige Tash sogar aus Australien gekommen.
I grew up reading Tintin and watching the Smurfs.
Ich bin mit Tim und Struppi und den Schlümpfen aufgewachsen und da dachte ich mir, ich muss endlich mal ihre Heimat besuchen. Das Museum ist wirklich toll gemacht. Es gefällt mir sehr.
I quite like it, yeah.
So geht es auch Fanny. Die Mitvierzigerin ist Lehrerin aus Lyon.
Oui, surtout la manière dont elles ont été construites.
Ich finde es spannend, wie mit Bildern erzählt wird. Ich interessiere mich auch für die Lebensgeschichte der Autorinnen und Autoren. Bully Bill, Tim und Struppi, die Schlümpfe, das ist meine Kindheit. Und meine Kinder mögen sie auch. Ist doch toll, wenn diese Figuren immer noch gut ankommen und wenn man gleichzeitig neue Comics entdecken kann. Süske in Wiske von Willy van der Steen, Nero von Marc Sleen, Spirou, Marsupilami oder Gaston Lagaffe von Franquin, Bull et Bill von Jean Robard, Lucky Luke von Maurice, die Schlümpfe aus der Feder von Peyot. Das sind nur einige der franco-belgischen Klassiker des 20. Jahrhunderts, denen das Museum auf mehreren Etagen ein Denkmal setzt. Natürlich darf auch Georges Remy alias Hergé nicht fehlen, der Schöpfer von Tintin et Milou, in Deutschland Tim und Struppi. Das sei der erste belgische Qualitätscomic, erklärt Museumssprecher Willem de Greve und steht dabei neben einer steinernen Büste, die Tim zeigt. Nicht ohne Grund heißt der im Niederländischen Käufje, auf Deutsch Büschel oder Haartolle.
Weil am Anfang waren seine Haare ganz flach und in der ersten Geschichte Tim und Struppi im Sowjetunion am Seite 7 fährt er mit einem geöffneten Wagen und es gibt viel Wind und so stehen seine Haare auf. Hergé hat es bei Zufall gezeichnet, aber er fand es besser. Es gibt mehr Charakter an seiner Figur.
Untergebracht ist das Brüsseler Comic-Museum in einem der schönsten Gebäude der ganzen Stadt. Der berühmte Architekt Victor Horta persönlich hatte es 1906 als Textilwarenhaus konzipiert. Natürlich im Jugendstil, dem belgischen Art Nouveau. Mehr als eine Viertelmillion Besucherinnen und Besucher wollten hier letztes Jahr in die Welt der Comics eintauchen. Wobei Martin Kotthaus, deutscher Botschafter beim Königreich Belgien und selbst großer Comic-Fan, lieber von Bande dessinée spricht, also wörtlich übersetzt von gezeichneten Streifen.
Es ist eine eigene Welt. Sie können eben über Zeichnungen Landschaften, für die Karl May dann 30 Seiten brauchte, um sie zu beschreiben, dann malen Sie ein Bild hin, dann wissen Sie, wo Sie sind. Da ist ein Unterschied. Und Sie können eben dadurch auch die Fantasie ganz anders lenken, ganz anders beeinflussen. Und deswegen finde ich Bande dessinée oder für neunte Kunst eigentlich schöner als der Begriff Comic, der da auch gerade in Deutschland noch sehr oft mit sehr schlichten Sachen verbunden wird.
Die Arbeit der großen Zeichner, ob Klassiker oder Zeitgenossen, gilt in Belgien wie selbstverständlich als Literatur. Manche sagen auch, Comics seien die neunte Kunst. Der deutsche Botschafter Martin Kotthaus unterschreibt beides sofort und bestätigt, ohne Comics sei Belgien praktisch unvorstellbar.
Hier können Sie auch bei einem seriösen Arzt in die Behandlungspraxis kommen und Sie stellen fest, das Ganze, alle Wände sind voll mit Original-Comic-Zeichnungen. Und der Mann ist sogar so weit gegangen, dass er dann Comiczeichner sich selber hat zeichnen lassen und an die Wand gehängt hat. Oder hier haben Sie ein hochrangiges Mitglied der belgischen Justiz, der sich nicht zu schade ist, einen so bekannten Zeichner wie François Schreuten durch den Justizpalast zu führen. Und dann taucht dieser Justizpalast perfekt im Detail im aktuellen Band von François Schreuten auf.
Belgien sei verrückt nach Comics, sagt Museumssprecher Willem de Greve und er verweist auf die Geschichte des Landes. Drei Landessprachen, Französisch, Niederländisch, etwas Deutsch, dazu die politische Zerrissenheit mit dem flämischen und dem wallonischen Landesteil. Was gäbe es da Besseres als Bildkultur, um Menschen zusammenzubringen, sagt er. Am besten noch mit einer ordentlichen Prise Humor und Selbstironie. Und mit richtigen Anti-Helden.
Gaston Lagaffe und Nero sind beiden ein bisschen dumm, nicht so besonders, aber trotzdem sympathisch. Und meiner Meinung nach ist das ganz typisch für Belgien. Uns gefallen diesen Underdogs, nicht so amerikanische Helden wie Superman oder Batman. Es gibt ziemlich viel Surrealismus im belgischen Comic. Alles ist möglich. Aber das geht alles so leicht, dass man fast nicht bemerkt, dass es wirklich nicht stimmt.
Wie in Belgien?
Ja, kann man sagen, ja.
Der Comic als Kunstform sagt viel über das Lebensgefühl aus in Belgien. Unser Korrespondent Alexander Göbel lebt jetzt schon seit einem Jahr in Brüssel. Was sind denn so Ihre Lieblingsorte in der Stadt inzwischen?
Also es gibt wirklich viele Lieblingsorte hier, für jeden Gemütszustand sozusagen einen oder auch mehrere mittlerweile. Also fürs Beruhigende und eher, ja, sagen wir mal, Kontemplative, da würde ich sagen auf jeden Fall der Egmont Park. Das ist ein kleiner, sehr versteckter Park zwischen Avenue Louise und dem Sablon. Wenn man den nicht aktiv sucht, findet man den auch nicht. Das ist, da steht ein kleiner Pavillon, da kann man Kuchen essen, einen Kaffee trinken, sich mit einer Zeitung hinsetzen. Wunderbar, also wirklich ja, ganz klischeehaft, so eine kleine mini-grüne Lunge, und man kriegt von diesem ganzen Krach und dem ganzen Irrsinn draußen eigentlich nicht sehr viel mit. Wunderbar. Wenn man aber genau diesen Kick jetzt will, dieses Urbane, dann bin ich sehr gerne auf der Place Flagey mit dem Café Belga. Das ist so der raue Charme dieser Stadt eigentlich. Das Univiertel grenzt dort an. Da ist samstags und sonntags auch Markt, wo man alles bekommt, vom Biogemüse bis zum lokalen Ziegenkäse. Und natürlich gibt es auch Stände mit Essen da aus aller Welt. Das ist wirklich genial, weil es auch eigentlich alle sozialen Schichten in dieser Stadt anspricht. Das heißt, man hat die arabische Großfamilie hier, man hat afrikanische Familien hier, man hat junge Hipster auch hier, Studenten natürlich, aber auch dann so die, ja, klassischen, das ältere Mittelschicht-Ehepaar. Es gehört für alle, auch für junge Leute da, wirklich selbstverständlich dazu, dass man sich da an den Stehtischen trifft, idealerweise in der Sonne, und dann eben dann seine Schnecken isst mit scharfer Soße oder eben auch Austern, auch mal ein Glas Champagner. Das gehört hier zum wirklich selbstverständlichen Luxus dazu, den man sich gönnt. Das ist aber dann nicht so wie in Paris, wo man denkt, ja, das ist jetzt hier so der Champs-Élysées-Style, sondern es ist alles so ein bisschen rauer, ein bisschen urbaner, ein bisschen einfach weniger geleckt, und das macht das Ganze wirklich sehr authentisch. Genauso wie nebenan in diesem schon erwähnten Café Belga mit diesen roten, schon sehr, ja, abgewetzten Metallstühlen. Das ist rund um die Uhr geöffnet, einfach nur mit einem Bier hinsetzen und gucken, das ist besser als Kino.
Klingt nicht schlecht. Kann man denn Brüssel jetzt schon wieder für einen Kurzbesuch empfehlen, oder ist da aus Corona-Gründen noch vieles geschlossen und das ist immer noch eine lahmgelegte Stadt?
Mittlerweile ist diese Stadt wirklich wieder zum Leben erwacht. Also wenn ich jetzt von meinem eigenen Viertel, teilweise ja schon beschrieben, ausgehe, tun die Leute beängstigenderweise an vielen Stellen schon wieder so, als hätte es Corona nie gegeben. Da muss man schon ein bisschen gucken, dass man da auch den Abstand wahrt. Sie sind jetzt gerade hier auch in Belgien so wieder ein bisschen zurück, dass man jetzt Masken braucht, also Mund- und Nasenschutz auf jeden Fall im Supermarkt, und auf größeren öffentlichen Plätzen ist es auch angezeigt, aber ansonsten kann man überall hingehen, auch in den Museen. Teilweise wird da auch drauf geschaut, wie viele Menschen bewegen sich jetzt da durch Ausstellung X oder Y. Also man kann auf jeden Fall hierher kommen, und die Chance hat man vielleicht auch im Atomium, vor allem wenn man vorher sich eine Karte online organisiert hat, dass die Schlangen da nicht so lang sind, weil einfach, ja, noch nicht so viele Touristen bisher hier sind. Aber auf jeden Fall kann man einfach hier auch eine schöne Zeit haben in dieser doch sehr komischen Zeit.
Nun hat Brüssel in den letzten Jahren ja auch negative Schlagzeilen gemacht, weil es ein Rückzugsort ist für Islamisten. Eine Weile gab es ständig Reportagen aus dem Viertel Molenbeek. Wie sieht es da inzwischen aus?
Ja, also in Molenbeek muss man sagen, ich fühle mich da immer so ein bisschen an Casablanca erinnert, im Guten wie im Schlechten. Es ist natürlich eine große arabischsprachige Community dort, sehr viele marokkanischstämmige Leute, die dort wohnen. Und es ist aber auch eigentlich eine ganz andere Welt als dieses Brüssel auf der anderen Seite des teilweise ja doch erschreckenderweise zu betonierten Kanals im Osten der Stadt, Richtung Anderlecht. Es ist auf jeden Fall eine ganz andere Welt und auch eine sehr arabische. Ich glaube, wenn man, so wie ich jetzt längere Zeit in Marokko gelebt hat, fühlt man diese Kontraste gar nicht so sehr. Es fällt aber natürlich auf, und es ist jetzt auch nicht unbedingt für jeden, glaube ich, da so einfach durchzuspazieren, weil man ja sich schon ein bisschen gewöhnen muss an dieses Trubelige, an diese Souk-Atmosphäre dort, die es dann teilweise gibt. Ja, einfach, man glaubt, es ist ein bisschen so Tausend eine Nacht, aber natürlich nicht so romantisch wie jetzt Marrakesch.
Hat sich die Lage denn inzwischen da entspannt, oder schaut man einfach nur nicht mehr hin, weil alles über Corona redet und die Islamisten hat man gar nicht mehr im Blick?
Ja, also wegen Corona hat sich zum Beispiel die Arbeitslosigkeit natürlich auch dort extrem verschärft. Und ich habe den Eindruck, man ist da schon so ein bisschen nervös und hofft, dass dieser Corona-Irrsinn jetzt bald vorbei ist. Hat auch an vielen Stellen, was mir so auffällt, nicht mehr so wirklich Lust, diese Masken zu tragen. Die Männer vor allem, es ist ja doch auch eine sehr, sagen wir mal, patriarchalische Gesellschaft an vielen Stellen. Die Männer sitzen in ihren Cafés, halten sich an ihrem Minztee fest, was vor Corona auch schon so war. Und ich habe den Eindruck, es ist ein bisschen ruhiger geworden. Allerdings ist auch eine sehr gespannte Ruhe, wie gesagt, weil die Arbeitslosigkeit gerade dort Menschen extrem getroffen hat. Und man muss schauen, ja, wie die Stadt jetzt auch damit umgeht, da auch wieder diese Gräben zu schließen.
Das HR-Studio ist ja genau gegenüber der Metrostation Malbeek. Da sind Sie jetzt gerade. Da sind ja. Vor 4 Jahren bei einem Anschlag insgesamt 32 Menschen gestorben. Sie kommen da jeden Tag vorbei. Erinnert da was an diesen Anschlag?
Ja, also an diesen Anschlag werde ich eigentlich täglich erinnert, wenn ich dort durch die Vereinzelungsanlage sozusagen aus der U-Bahn komme oder in die Metrostation wieder rein. Eine riesige Tafel, wo Menschen ihre Eindrücke, Erinnerungen, auch Angehörige aufgeschrieben haben. Manchmal stehen da auch eine Vase mit frischen Blumen, die an den einen oder die andere Verstorbene dort erinnern soll. Und man hält jeden Tag so ein bisschen inne und ich denke mir auch oft, ja, das ist jetzt gerade mal 4 Jahre her. Wo steht dieses Land eigentlich und wie schafft es eigentlich Brüssel immer wieder auch so zur Tagesordnung überzugehen? Man redet ja, was das Thema angeht, immer auch gerne von New York, dass diese Stadt eigentlich so stark sei und dass es immer weitergeht. Aber ich finde, das gilt auch für Brüssel. Also man krempelt sich so die Ärmel hoch und es geht immer irgendwie weiter. Das ist schon, ja, schon ein sehr anachronistischer Irrsinn eigentlich, der hier jeden Tag stattfindet. Man wird immer so ein bisschen rausgerissen dann, wenn man an dieser, ja, ich denke mal so 6x8 Meter großen Tafel mit ganz vielen handgeschriebenen Widmungen, Gedanken an verlorene Menschen vorbeigehen muss.
Alexander Göbel, vielen Dank bis hierhin. Wir reden gleich noch weiter. Und wir hören noch einmal in die Stadtbeschreibung des belgischen Autors Koen Peters aus dem Buch Europa erlesen. Wir haben schon gehört, er schimpft und er lästert über Brüssel und dennoch liebt er seine Heimat.
Zum Schluss lasst es uns doch zugeben. So und nicht anders wollen wir die Stadt. Urwald und Dschungel, fesselnd und hässlich, beladen mit Geschichte. Neon, Backstein und Aluminium und die frischen Waren auf dem Trottoir. Bei den Gemischtwarenhändlern prunkt der Chicorée in Schachteln mit violettblauem Papier, glänzen der Stangensellerie, der Suppensellerie und der Rosenkohl. Lasst uns in dieser Stadt bleiben, lasst uns einander helfen und erziehen. Dies ist die Hauptstadt von Belgien, von Flandern, von Europa. Die Hauptstadt, die meinen Hintern küssen kann. Dies ist die Stadt der Königsfrage, des Schulstreites und der Kundgebung gegen Raketen. Die Stadt der Iris und des Flieders. Stadt der stinkenden Seine, die deshalb überdacht ist. Dies ist die Stadt der Literatur. Die Stadt von Hermann Terling und Jan Wallravens. Von Pierre Mertens und Gerd van Istendaal. Von Jeroen Brouwers und Benno Barnard. Dies ist van Ostaijen zufolge die Stadt mit den schönsten Schaufenstern. Mit dem Hutgeschäft von Hinderichs und Winderichs. Die Stadt der Schaufenster der Boucher und der Charcutière. Oder die Stadt eines anonymen Drogisten in der Chaussée de Louvain, laut Eric de Kuyper. Dies ist die schönste Stadt des hässlichsten Landes der Welt.
Na, was für ein Kompliment. Die Belgier finden ihr eigenes Land hässlich oder vielleicht nur jeweils den anderen Teil, mit dem sie so wenig anfangen können. Die Flamen und die Wallonen, sie haben sich nicht viel zu sagen. Es gibt nur wenige große Identifikationsfiguren, die in beiden Landesteilen verehrt werden, geschweige denn, die das Land zusammenführen könnten. Bis auf ein paar wenige Ausnahmen, zum Beispiel die Radsportlegende Eddy Merckx. Michael Schneider geht für uns auf die Spuren des Eddy Merckx.
Die U-Bahn-Station Eddy Merckx liegt in einem Brüsseler Vorort, mitten im Gewerbegebiet. Nichts Besonderes wäre da nicht die Vitrine mit dem Rennrad. Dem Rennrad, auf dem Eddy Merckx 1972 den Stundenweltrekord im Bahnradfahren holte und über 30 Jahre lang halten sollte. Ein Stück belgische Nationalgeschichte, an dem heute Pendler achtlos vorüberlaufen. Wer mehr erfahren will über die Kultfigur Merckx, der muss deutlich weiterreisen. Im westflämischen Städtchen Roeselare steht das Radrennmuseum Koers. Heute so etwas wie ein Wallfahrtsort für Radsportfans aus aller Welt. Die Ausstellung sammelt Objekte von allen möglichen erfolgreichen Radrennfahrern. Einen eigenen Eddy-Merckx-Raum gibt es hier nicht. Er ist nur einer von vielen und doch der heimliche Champion, sagt Museumshistoriker Dries de Seitheit.
Ich denke, sein Ruhm ist eigentlich unerreichbar. Es gibt wenig Streit darüber, dass er der Größte ist. Er ist und bleibt die belgische Sportikone, daran zweifelt niemand. Eddy ist auch ein echter Brüsseler, der fließend Niederländisch und Französisch spricht. Das ist in Belgien besonders. Also, er ist eigentlich die perfekte Figur, der perfekte Belgier.
Die Trikots im Museum erzählen von der goldenen Ära des belgischen Radsports. Zwischen 1968 und 78 gewann Merckx fünfmal die Tour de France, fünfmal den Giro d'Italia und auch fast jedes weitere Rennen, bei dem er antrat. Da traten Dopingvorwürfe, wie sie immer wieder aufkamen, schnell in den Hintergrund. War der Radsport in Belgien bis dahin schon populär? Nun wurde er beinahe so etwas wie ein Nationalheiligtum.
Rennrad, das ist in unserem Land mehr als nur ein Sport. Das hat hier in Belgien aufgrund der Geschichte eine größere Bedeutung. Das Rad spielt auch im Alltag eine große Rolle und bei Sportveranstaltungen. Rennradfahren steht wirklich auf einem eigenen Podest.
Bis heute, sagt de Seitheit, hat der Name Merckx einen magischen Effekt. Wo er auftrete, stiegen die Menschen aufs Rad. Merckx sei damit so etwas wie ein Mobilitätsbotschafter geworden. Doch natürlich ist der Rennsportler auch längst eine Marke. Nicht nur seine eigene Radserie vermarktet sich bestens. In der Vergangenheit hat Eddy Merckx in Belgien für fast jedes Produkt Reklame gestanden. In einem alten Waschmittelspot sogar gemeinsam mit Ehefrau Claudine.
Von Eten und Trinken tot Regenjassen.
Essen, Getränke, Regenjacken, sogar Apfelsinen, Armbanduhren und Versicherungen. Eddy hat die Sponsorenwerbung wirklich vorangebracht. Auch weil er so ein internationales Gesicht war und weil er wie der perfekte Schwiegersohn aussah. Eddy kann dir alles verkaufen und mit Eddy kannst du alles verkaufen.
Und man hat alles auspacken dank Eddy.
Heute engagiert sich Merckx für Kinderkrebshilfe, soziale Projekte und tritt immer noch bei Wohltätigkeitsveranstaltungen auf. Nur im Rennradmuseum Roeselare war er bislang noch nicht zu Besuch. Übrigens, ein Ausstellungsstück werden Radsportfans hier auch nicht finden. Ein originales Eddy Merckx Rennrad. Da arbeite man noch dran, sagt Museumshistoriker de Seitheit.
Da wird gearbeitet.
Irgendwann nächstes Jahr könnte ein Rad auch den Weg nach Westflandern finden. Im Koersmuseum bekäme es auf jeden Fall einen Ehrenplatz. Bis dahin müssen eingefleischte Fans eben noch mit der Brüsseler Metro fahren.
Eddy Merckx, der perfekte Belgier. Also schauen wir zum Schluss mal auf dieses Volk. Die Flamen, die Wallonen, Alexander Göbel in Brüssel. Was ist Ihr Eindruck? Was denkt der Flame über den Wallonen und umgekehrt?
Ja, Kopfschütteln würde ich sagen. Und man nimmt sich gegenseitig an vielen Punkten, glaube ich, nicht so wirklich ernst. Also mit dem Respekt finde ich das schwierig einzuschätzen. Hier in Brüssel, ja, muss man so nolens, volens irgendwie sich miteinander arrangieren. Aber der Flame und der Wallone, jetzt diese klischeehaften Typen mal gesehen, sind sich eigentlich nicht unbedingt wirklich grün.
Bekommen Sie das im Alltag mit? Merken Sie das irgendwie?
Ja, jetzt mal so ganz handfest. Ich hatte mal Reparaturarbeiten zu machen in meiner Wohnung und das ging und ging nicht voran. Es war unheimlich schwierig, da auch eine Lösung zu finden für das Problem. Es war also so eine leicht feuchte Wand auch und habe dann mein Leid geklagt hier im Büro auch unserem Sicherheitsdienst. Das sind Flamen, die sind interessanterweise oft im Sicherheitsdienst, gelten halt auch als sehr klar strukturiert, einfach ein bisschen souveräner vielleicht auch als die Wallonen. Interessant auch, dass gerade die Flamen dann diese Dienste machen. Und habe den Jungs gesagt, ja, ich habe total Ärger und es geht nicht vorwärts, sie finden einfach das Problem nicht. Und dann hat mich einer von diesen netten Herren angeguckt durch die Brille und hat gesagt, was hast du denn für Handwerker? Und da habe ich gesagt, ja, die sind aus der Wallonie. Und hat einfach nur also sich praktisch abgewandt und gelächelt und hat gesagt, ja, hast du eben davon.
Und wenn Sie im Norden des Landes recherchieren, machen Sie das dann auf Französisch oder wäre das keine gute Idee?
Also auf Französisch natürlich schon. Ich bin im Französischen, muss ich sagen, schon ein bisschen stärker als im Niederländischen.
Das können Sie schon auch.
Im Flämischen, ja, das Französische schon. Das ist natürlich das Glück auch durch Westafrika, die ganze Zeit da eben sozusagen teilweise Französisch zu denken. Aber eben, ich denke zu wenig Flämisch. Das ist auch ein bisschen ein Punkt, an dem ich arbeite auch gerade. Aber also Menschen im Norden des Landes oder einfach wenn man nur Richtung Westen aus Brüssel rausfährt, die lächeln das weg, wenn man da auf Französisch was bestellt oder jemanden auch nach dem Weg fragt oder irgendwie was für die Recherche möchte, dann denken die ja so mitleidig, da kommt jemand aus Brüssel, antworten teilweise aber auch auf Englisch, auch aus Protest, um zu signalisieren, hier mit diesen Frankophonen, mit diesen Wallonen haben wir nicht viel am Hut.
Ich habe die These gehört, eigentlich hat Belgien gerade nur deshalb eine nationale Regierung, weil es die Corona-Krise gibt. Wie kann das denn sein?
Ja, also Corona hat es wirklich möglich gemacht. Nach fast anderthalb Jahren hat dieses wirklich chronisch unregierbare Land momentan noch eine handlungsfähige Regierung. Und das galt ja eben bis vor kurzem noch wegen dieser großen Spannungen zwischen diesem flämischen Norden und dem wallonischen Süden, auch wegen dieser ganzen ideologischen Differenzen, auch der wichtigen Parteien, die eben sich auch an diesen Sprach- und Volksgruppen orientieren. Das galt ja als total aussichtslos. Dann hat eben 15 Monate lang diese ganze politische Klasse mit sich gerungen. Die letzte gewählte Regierung Dezember 2018 ist dann an einem Streit ja zerbrochen. Charles Michel, der heute eben EU-Ratspräsident ist, der hat damals ja diesen UN-Migrationspakt unterzeichnet und da ist die neue rechte flämische Allianz, der NVA, raus aus der Regierung. Dann ist diese Regierung zersprungen. Michel hatte keine Mehrheit mehr und da saß man eben jetzt bis zu einer Parlamentswahl 2019 im Mai, auch keine neue Koalition zustande gekommen. Ja, und da musste eben Corona kommen, bis man sich da hier mal zusammengerauft hat. Das ist wirklich, wirklich verrückt, aber es passt irgendwie auch zu Belgien.
Ist die nationale Regierung so schlecht oder sind die regionalen Regierungen so gut, dass man sie nicht braucht? Vielleicht braucht Belgien keine nationale Regierung.
Ja, also Corona zeigt, dass das ja schon auch eine ganz gute Idee war. Es gab ja doch eine Menge Todesfälle hier, fast 10.000 bestätigte. Da ist ja dieses kleine Land von der Pandemie schon besonders hart getroffen worden. Aber man muss sagen, auch diese Übergangsregierung jetzt hat es nicht geschafft, da wirklich durchzuregieren und da wirklich auch alle auf Linie zu bringen. Man hat auch Angst bei einer neuen Wahl davor, dass die extreme Rechte weiterhin aufsteigt, dass die Flamen sozusagen noch mehr Oberwasser bekommen und dass diese ganzen separatistischen Gedanken wieder aufkommen. Und deswegen auch typisch belgisch. Lässt man es lieber dabei, wenn man sagt, wir haben eigentlich mit diesen regionalen Regierungen, die so stark sind, eigentlich einen ganz guten Weg gefunden. Auf der anderen Seite, wie gesagt, zeigt eben Corona, es gibt auch Sachen, die einfach, sagen wir mal, regional übergreifend in Richtung einer nationalen Regierung doch besser zu managen wären.
Alexander Göbel, herzlichen Dank für Ihre Eindrücke aus Brüssel. Was denken Sie, wenn Sie in ein paar Jahren zurückkommen nach Deutschland, was werden Sie mitbringen im Herzen? Welche belgische Eigenschaft gefällt Ihnen?
Also nicht alles ernst zu nehmen, auf dem Teppich zu bleiben. Wir haben ja auch den Leiter des Comic-Museums gehört, so das Kleine wertzuschätzen, vielleicht statt eben diesem immer schneller, höher, weiter. Mir gefällt auch sehr, sehr gut dieser Mut zur Improvisation hier. Also Stichwort auch Regierung. Auch EU ist ja auch eine Improvisation hier gewesen, dass man in den 60er Jahren gesagt hat, ja, zur Europäischen Gesellschaft für Kohle und Stahl kommt halt mal her. Ihr könnt hier ein paar Büros haben. Das ist im Prinzip in der Improvisation auch der Anfang der Europäischen Union. Lösungen sind oft nicht perfekt, das finde ich aber auch ganz gut, einfach mal machen und eben mit dieser besonderen Selbstironie, dass man eben auch dann lacht, wenn es eigentlich nichts zu lachen gibt. Auch das sind irgendwie Werte, das ist auch eine Art von Ideal, wenn man so will, das ich durchaus auch sehr afrikanisch finde, ohne Übertreibung. Und dann schließt sich auch, was dieses belgische Wesen angeht, so ein bisschen auch vielleicht der Kreis zu Afrika.
Vielen Dank, dass Sie sich an diesem arbeitsreichen Tag in Brüssel noch Zeit genommen haben für uns. Sie mussten ja auch noch das EU-Außenministertreffen abwickeln und darüber berichten. Haben Sie jetzt Feierabend oder geht's noch weiter?
Nee, jetzt ist Feierabend. Gut. Ich denke tatsächlich, vielleicht geht's in Richtung Flagey, noch ein Feierabendbier. Da sind die Belgier auch immer sehr für zu haben.
Der Tag auf Weltreise. Morgen kommt die nächste Station, dann geht es nach Spanien. Dann reden wir ausführlich mit unserem Korrespondenten Marc Dugge. Vielen Dank nochmal, Alexander Göbel. Mein Name Uwe Berndt. Schönen Abend noch.